Vielen Dank für das tolle Lied. Stimmt das wirklich ein für den Morgen? Ich könnte mir vorstellen, dass der Salomo, bevor er den Prediger geschrieben hat, das Lied immer gesungen hat. Es sollte doch noch mehr in diesem Leben geben. Es gibt doch sicher noch mehr in diesem Leben. Und dann hat er wieder angefangen zu studieren. Und dann hat er wieder irgendetwas Philosophisches geschrieben. Und ist immer wieder zum Schluss gekommen, wir brauchen einen Hauch Luft. Das brauchen wir heute Morgen auch. Darum stellt der Harry gerade Ventilatoren auf. Den Harry möchte ich speziell begrüßen nach der Ferien. Herzlich willkommen zurück in die EGA. Puh, verständlich. Ich bin diese Woche, ich glaube, Dienstagmorgen bin ich aufgewacht. Da habe ich gedacht, es muss doch noch mehr geben im Leben als aufstehen. Und dann ist mir die Predigt in den Sinn gekommen, von Dani Rath zum letzten Sonntag, wo er da einen Hydrant angestellt hat. Ich habe schon viele Hydranten gesehen in Zürich rumstehen seit hier. Die fallen also wirklich auf. Ich habe dann kurz gebeten und gesagt, lass doch ein bisschen Wasser tröpfeln zu diesem Hydrant raus. Und dann bin ich gearbeitet. Und dann habe ich am Abend ein bisschen länger gearbeitet. Und dann irgendwann mal so, wo man eigentlich schon nicht mehr arbeiten sollte, kommt dann mein Chef rein. Und sagt, machst du noch da? Und ich so, ja, fertig machen, Es war Montag, jetzt kommt es mir in den Sinn, weil ich am Morgen mein Töchterchen abholen will, das 4 Monate in Australien war. Wir müssen Zeug fertig machen. Und dann sagt er so, seine Kinder freuen sich total auf Kids Days. Und sie freut sich schon, wieder die Lieder von Jesus zu singen und so. Und wir machen da wirklich eine tolle Sache. Und dann plötzlich ist er eingestiegen und hat gesagt, ja, aber er denke halt eben Evolution und so, wir sagen eigentlich so wie Tiere und Pflanzen einfach mal da und nachher gäbe es nichts mehr so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, etwas, was uns wirklich unterscheidet und wenn ganz ehrlich, wie es in dich hineinlos ist, ist es die Suche nach dem Sinn vom Leben. Du schaust in dich hinein und denkst, es muss doch etwas mehr geben. Und das hat keine Pflanze und kein Tier, also die Sinnfrage, die uns Gott in uns hineingelegt hat, wo wir auch heute Morgen davon gesungen haben und davon gehört, die ist uns Menschen gegeben. Und zwar zu einem Zweck, dass wir dieser Frage nachgehen und Jesus als Erlöser kennenlernen, Gott persönlich begegnen, weil wir diese Leere füllen wollen mit etwas, was Sinn macht. Und wer auf die Suche geht, wird ihn finden und die Leere füllen können. Und ich habe dann mal ins Bett bei dem AW gedacht, gut gibt es wieder andere und gut gibt es Gott, der ein bisschen Wasser tröpfeln lässt, dass ich bereit war, ein bisschen mit ihm dann auch, dass ich dort am Abend mit ihm sprechen konnte. Das hat mich extrem ermutigt.
Was für ein Song. Für immer und ewig, König von meinem Herz. In einem Leserbrief, das ist ja noch interessant, Leserbrief werden gelesen. Ja, ich meine Hugo Stamm. Der Hugo Stamm wohnt ja ganz nah bei uns. Geht da gegenüber. Im Leserbrief von ihm, über einen Blog, den er geschrieben hat, hat der selbsternannte Religionsexperte eine Rückantwort bekommen von einem Mann mit Namen Johannes Böhm. Er schreibt Folgendes. Hugo Stamm bezeichnet jeglichen Glauben als naiv. Wer von uns liest ab und zu seine Blogs und seine Artikel, das ist ein Teil von der Gemeinde, okay, dann ist das schon bekannt. Also er bezeichnet jeglichen Glauben als naiv. Naturwissenschaft, sagt Johannes Böhm, kann ich einigermaßen einschätzen. Ich bin promovierter Physiker und ich arbeite als Klimaforscher. Weil der Hugo Stamm Naturwissenschaft als abschliessende Wahrheit erkannt hat, bitte ich ihn, erklären Sie der Leserschaft, inwiefern die Riemannsche Geometrie vom gekrümmten Raum mit dem Urknall zusammenhängt. Zeigen Sie anhand Ihrer biotechnologischen Erkenntnis auf, wie es Leben auf der Erde können entstehen. Für den sprunghaften Verlauf der Evolution haben Sie sicher eine leuchtende Erklärung. Und können auch darlegen, wie sich die belebte Biosphäre nach dem Darwinschen Gesetz entwickelt haben soll. Sie können das nicht? Dann sind Sie ein Gläubiger wie wir alle. Sie glauben den Koryphäe der Naturwissenschaft, obschon sie die Stärken und Schwächen von ihrer Argumentation nicht einschätzen können. Dass viele, pass gut auf, das finde ich interessant, der Physiker sagt, dass viele Physiker mit grossen Namen in fortschreitendem Alter immer gläubiger geworden sind, das sollte uns nachdenklich stimmen. Von mir kann ich, Gott sei Dank, sagen, nicht trotz, sondern wegen meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund bin ich gläubiger Christ. Und ich komme mir dabei überhaupt nicht naiv vor. Johannes Böhm. Wieso bin ich gläubiger Christ? Die Frage muss jeder von uns für sich selber beantworten. Wie führe ich als gläubiger Christ ein sinnvolles Leben? Die Frage muss ebenfalls jeder von uns irgendwann irgendwie beantworten. Und das ist ja unser Thema heute. Leute, Versteckt im Kanon. Wir kennen das Buch, weil wir mal eine Serie durch gemacht haben. Aber Versteckt im Kanon vom Alten Testament ist das kuriose Buch Prediger immer noch da. Jetzt der Prediger Salomo stellt sich uns vor, er ist der Sohn Davids, König von Jerusalem. Das hebräische Wort für Prediger ist Kohelet. Darum heisst das Buch einerseits Prediger, aber in manchen Bibeln auch Kohelet. Das ist einfach der hebräische Name für den Autor. Jetzt, du musst noch wissen, bevor wir kurz eine Zusammenfassung machen, das kurz jetzt Beste, das Barmherzigste, was du heute machen kannst, ist allweg deine Infobox nehmen und stand anstatt dir selber deinem Nachbar ein bisschen Luft zu wedeln. Es ist heiss. Wir machen das kurz. Und du wedeln, wenn du Durst hast und etwas musst zu trinken haben, ohne Problem. Wir sind unkomplizierte Gemeinde. Könntest du über Ruhe dir ein Mineralwasser holen? Niemand. Niemand. Mach das. Niemand wird dir das übel nehmen. Wir wollen nicht, dass du dehydrierst. Das wäre nicht gut. Okay. Die Rabbiner in der Antike, musst du wissen, die haben ein Problem gehabt mit diesem Buch, das wir nur ganz kurz heute Morgen anschauen. Abgekürzte Predigt. Hat Bianca gesagt, mach dein Zeugnis kurz, ich mache meine Predigt kurz. Dann sind wir schnell und süß wieder raus. Danke, Bianca. Die Rabbiner haben ein Problem gehabt mit dem Buch, weil sie es nicht verstanden haben. Und die haben den Eindruck gehabt, es gehöre eigentlich gehöre das Buch nicht in die Bibliothek der inspirierten Literatur. Jetzt, selbst diejenigen, die das Gefühl haben, das Buch gehört dort drin, sind sich nicht einig, was die zentrale Botschaft ist. Und grundsätzlich ist es hilfreich zu wissen, was ein biblischer Autor am Herzen hat, was er wirklich sagen will. Jetzt, er selber, der Autor selber, macht auf diese Frage ein klares Statement. Am Schluss des Buches, manchmal muss man warten, bis wir auf Antworten stoßen. Am Schluss vom Buch, das ist der hebräische Titel Kohelet von dem Buch im Alten Testament. Und am Schluss von dem Buch Kohelet macht er diese Aussage. Und wir lesen sie miteinander. Das ist im 12. Kapitel, sind das die Verse 9 bis 11. Da steht, der Prediger, der das Buch schreibt, ist ein weiser Mensch. Also nicht einfach ein Philosoph, der irgendwelche durchgeknallte Ideen, die er selber hat, präsentiert. Ein weiser Mensch, der seine Erkenntnis als Volk Israel weitergeben will. Er denkt über verschiedene Lebensweisheiten nach in diesem Buch. Er prüft. Er denkt nicht nur, er prüft. Es ist nicht schlecht, zu prüfen. Er bringt sie in eine passende, in eine applikationsfähige Form. Er bemüht sich, ansprechende Worte zu finden. Und das ist Weltliteratur, Kohelet. Da hat Sprüche drin, wo manche Leute mal irgendwo gehört haben, nicht einmal wissen, dass das von dort her kommt. Er bemüht sich, aufrichtig zu sein, die Wahrheit zu schreiben. Dann heisst, das Wort vom Weisen, das ist, was das Buch bewirken sollte. Das ist doch noch interessant. Er sagt, die Worte vom Weisen sind wie ein Stock, den ein Landwirt braucht, um seinen Tier richtig zu geben, sein Vieh anzutreiben. Das ist ein grob ausgedrückt, das ist mild gemeint. Lebensweisheiten, die in Sprüchen gefasst sind, sind wie Zeltpflöcke, an denen man etwas festmachen kann. Also lies das Buch mit der Perspektive, da profitiere ich etwas für die Phasen in meinem Leben, wo Stürme vielleicht sind, wo der Wind bläst, wo ich Anker brauche, dass mich nicht einfach wegbläst. Das sagt der Autor selber. Sie verleihen, die Worte verleihen dem Menschen festen Halt. Wer will keinen festen Halt in seinem Leben? Gott, der eine grosse Hirte der Schafe, hat uns die Worte gegeben. Also es ist ein Plädoyer für Inspiration, ganz klar. Die Worte kommen von Gott, das ist Gottes Wort. Ich akzeptiere sie als das. Jetzt der Prediger sagt das, wir gehen nicht näher darauf ein, weil wir wollen eigentlich die Aussage, dass das Buch uns hinführen kann zum Hirte. Wenn du da bist und wir wollen immer mit dem rechnen, und du sagst, ich kenne zwar ein paar Christen, ich kenne das Evangelium, aber ich gehöre eigentlich nicht zu eurem Club. Das macht gar nichts. Da ist ein Buch, das aufzeigt, nicht wie du zu einem Club zugehörig wirst, sondern wie du eine lebendige Beziehung zu Gott findest. Fabelhaft. Ich glaube, es gehört zu meinen Lieblingsbüchern, einfach weil es dermassen zeitgemäss ist und dermassen radikal in den Aussagen, die es macht. Es gibt ein Vorwort. Jedes Buch hat ein Vorwort. Ein kleiner Trick, wenn du nicht so ein Leser bist. Lies das Vorwort von einem Buch. Dann hast du schnell in einem guten Text, sagt der Autor am Anfang, was er sagen will. Und dann gehst du am Schluss. Und am Schluss sagt er, was er wollte sagen. Effektiv, was er gesagt hat. Das ist doch nicht anders. Schauen wir es an miteinander. Wir haben das Vorwort. Schau das Vorwort an. Es ist radikal. Das fängt so an. Im ersten Kapitel, der zweite Vers, fängt das Buch so an. Alles ist vergänglich und vergeblich. Und ich sage da dazu, wenn du alt genug bist, wie ist das unterschrieben irgendwann? Es ist so. Alles. Alles. Du inklusive hast ein Abfalldatum. Ein Verfalldatum, sagen wir es mal so. Abfall ist grob gesagt. Ein Verfalldatum. Ein bisschen besser, oder? Aber unser Körper wird mal wie Abfall entsorgt. Das ist verrückt, das wollte ich gar nicht wissen. Das sagt der Prediger. Nichts hat Bestand. Alles, sein Statement, sein Kernstatement, letztlich ist alles, was du siehst und hast und machst, sinnlos. Er wird erklären, was er meint mit dem. Der Poet, das ist ein Buch, das in poetischer Sprache geschrieben ist. Er schreibt diesen Satz und er würde einen dick unterstreichen, er würde einen Kursiv setzen und er würde zwei Ausrufezeichen setzen, weil das ist ein Kernstatement, das er macht. Und das hat Rabbiner aufgeregt, weil sie es nicht nachvollziehen konnten. Und mir vielleicht auch nicht. Jetzt zwischen dem Statement im Vorwort kommt am Schluss ein Statement, das so lautet. Wir lesen das Vorwort und wir lesen den Schluss. Und am Schluss, Kernsatz im 12. Kapitel, ganz simpel und einfach. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halt seine Gebote. Das Leben ist sinnlos, aber nimm Gott ernst, trotzdem. Das Leben ist vergänglich, es wird aufhören, aber vergiss nicht, Gott hat Gebote und die sind wichtig. Nichtsdestotrotz. Interessant, oder? Zwischen diesen beiden Statements, Vorwort und Schluss, haben wir einen Refrain. Und der Refrain ist goldig. Der ist absolut fabelhaft. Der Refrain, der wird unterschiedlich formuliert. Das ist so lässig an diesem Buch. Es wird das Gleiche in verschiedenen Formen gesagt, bis man es zuletzt realisiert, um was es geht. Der Refrain kommt in verschiedener Formulierung, aber er kommt immer wieder. Zwischen dem Vorwort, alles ist sinnlos, und am Schluss, aber vergiss nicht, respektiere Gott und halte seine Gebote. Was ist der Refrain zwischendurch? Der ist für mich absolut faszinierend. Er kommt, ich lese uns drei Stellen. Es sind drei zitiert. Da ist die eine. Es kommt 7 oder 8 Mal. Aus Zeitgründen nehmen wir nur ein paar wenige. Der Refrain lautet ein Wort so im 2. Kapitel. Das Beste, was ein Mensch machen kann. Das Gescheitste, was du machen kannst, Franka, pass gut auf. Das Gescheitste, was du machen kannst, wenn du deine feinen Mahlzeiten kochst, sie kosten nämlich hoch fabelhaft, Franka. Wenn du das nächste Mal so ein feines Menü machst, sollten wir nicht quatschen, sondern geniessen. Wenn man isst, Donatus, bei der nächsten Mahlzeit, die deine Frau kocht, denk nicht über deine Fälle nach, denk nicht über die Musik nach, denk nicht über deine Kinder nach, denk an das Food, das du isst. Geniess es. Das Mandat. Das ist ein Mandat. Iss und trink und genieß die Früchte deiner Arbeit, weil Gott möchte dir das schenken. Das ist nicht deine Gier, das ist sein Plan, das dürfen wir. An einer anderen Stelle, einfach, dass du den Refrain kannst wahrnehmen kannst, es formuliert es so, ein bisschen später im 2. Kapitel, darum rühre mich die Freude. Bitte nimm das Wort zur Kenntnis. Das ist ein Freudebuch. Es löst Freude aus in euch. Ich rühme Freude, weil es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, sagt er da, als trinken und essen und sich an dem freuen. Das ist, oh, was für ein Hedonist ist das? Das hat er ab innen gesagt. Es ist ein Hedonist. Der hat nicht begriffen, um was es ihm geht. Das wird ihm bei seiner Mühe, das Leben macht nämlich Mühe, das wird ihm bei seiner Mühe der Mensch begleiten, sein kurze im Fall, sein ganz kurze Leben hindurch, wo Gott ihm gegeben hat. Ein bisschen später, übrigens, das ist falsch. Bitte korrigiert das, das ist nicht Prediger 2, das ist 8,15. Das ist ein Fehler. Weil im 9. Kapitel geht das Kapitel darüber runter. Refrain kommt nochmal. Da heisst es, also isst dein Brot, trinkt dein Wein, bis fröhlich dabei, haben wir jetzt gehört. Weil schon lang gefällt Gott dir dies tun. Er möchte, dass du das geniessen kannst. Dann wird es noch lässiger. Frauen, Shopping, Shopping, Shopping. Schau das an, das ist biblisches Mandat. Wenn du das nächste Mal Klamotten brauchst, trag immer schöne Kleider, sofern du dir das leisten kannst. Kreditkarten sind das Problem. Salb dein Gesicht mit duftendem Öl. Das ist ein Ausdruck von Freude und von Genuss. Und dann wird es spezifischer noch. Geniesse das Leben mit der Frau, die du liebst. Solange im Fall, vergiss auch das nicht, dein vergängliche Leben du hast. Und Gott hat dir das geschenkt. Einfach, dass das nicht vergissst. Also, Grundgedanken von deinem Buch, wenn das willst du registrieren, das Leben ist vergänglich und macht keinen Sinn. Das Leben ist vergänglich und so gesehen macht es keinen Sinn. Die Schlussfolgerung vom Buch, ein Satz, Ehr Gott und halt seine Gebote. Das kann man sich gut merken. Refrain da dazwischen, ist trink und freu dich. Mit diesen drei Statements hast du 12 Kapitel von einem gesamten Alttestamentbuch zusammengefasst. Jetzt, sofort, wichtig zum Erklären, wenn der Prediger erklärt, das Leben sei vergänglich und sinnlos, so meint er nicht, dass es nicht wert ist, gelebt zu werden. Hör das gut an. Das ist nicht die Aussage, die er mit dem machen will. Das heisst nicht, das Leben ist nicht wert, gelebt zu werden, weil es sinnlos ist. Was er sagt ist, du wirst letztlich keine Erklärung finden für die Komplexität des Lebens. Insofern ist es sinnvoll. Wir kriegen es nicht auf die Reihe, wieso ein guter Gott uns Menschen auf die Welt setzt und dann gibt es den Sündenfall und jetzt leben wir mit den Konsequenzen von dem Sündenfall. Kohelet. Kohelet redet. Wir können uns abmühen. Du kannst die schlauesten Philosophen lesen. Du kannst Jahre von Studium hinter dich gebracht haben. Du kannst dich abmühen, wie du willst. Du wirst die Antwort auf die Frage vom Warum nicht finden. Wir werden das Leben nicht ergründen. Kohelet. Der Prediger sucht nach einem Schlüssel fürs Unbegreifliche im Leben. Erklär mir das. Erklär mir das. Wie soll eine Mutter, die glücklich ist mit ihrer Zwillingsschwangerschaft, wie soll so eine Mutter zyklen, so erlebt die Woche, und sagen, ich freue mich auf die Geburt, sie ist geplant per Kaiserschnitt am 3. Juli, in dieser Nacht 12 Stunden später, wo sie das gesagt hat. Notfall im Spital, Schwangerschaftsvergiftung, Lebensbedrohung. Was macht das für einen Sinn? Wieso passiert so Zeug? Wir haben keine Antwort auf so Fragen. Kohelet. Kohelet, das ist nur eins. Aktuelles Beispiel. Er sucht den Schlüssel nach dem Unbegreiflichen und er stellt fest, dass Gott den Schlüssel hat und er gibt ihn ihm niemandem. Auch der Schlauste nicht unter uns. Egal, wie wir uns bemühen, das Geheimnis bleibt gewahrt. Er bringt es so auf den Punkt. Er sagt, ich habe eine Beobachtung gemacht. Er hat gut geschaut. Ich habe geschaut, wie es auf dieser Welt zu und her geht. Seine Feststellung, nicht die Schnellen gewinnen immer den Wettkampf, nicht die Starken gewinnen immer im Krieg. Weisheit garantiert noch lange keinen Lebensunterhalt und schlau sein macht nicht immer reich. Manchmal haben die Dümmsten am meisten Glück an der Börse. Und die Verständigen sind im Fall nicht unbedingt beliebt. Du kannst schlau sein, wie du willst. Das macht dich nicht beliebt. Alle, Statement, Kohelet, alle sind gefangen in der Zeit. Wir sind Gefangene der Zeit. Ein Spielball von einem Schicksal. Er meint nicht ein Blindschicksal. Aber da ist die Hand Gottes. Lass das einfach so sitzen und nimm das auf. Das lohnt sich, Kohelet im Zusammenhang zu lesen. Wir tun nur ganz kurz ein paar Highlights berühren, um eine Übersicht zu geben zum Buch. Leute, was das Leben am allerschwierigsten macht, ist nicht so? Was das Leben am allerschwierigsten macht, ist am Schluss die Realität, dass unsere Zeit wie eine Uhr abläuft. Der Tod. Der Tod, Leute, führt einen schludrigen Kalender, hat jemand gesagt. Das finde ich ein hervorragendes Statement. Der Tod führt einen schludrigen Kalender. Da ist ein junger Mann, brillant. Zweitbesten Abschluss in seiner Klasse als Mediziner. Vorbereitung auf Arztberuf. Seine Eltern, die Eltern von seiner Frau, so gehört firsthand von der Person, die es betrifft, fahren auf Dallas an die Abschlussfeier von diesem Mann. Grosse Party. Zwei Besten in der Klasse. Am nächsten Tag sitzt er allein in seinem Auto, Frau und Kind daheim, und er fährt an seine erste Assistenzstelle. Auf dieser Fahrt dann verwischt ihn ein Truck. Frontal. Augenblicklich tot. Null Chance. Null Chance. All seine Arbeit, all sein Studium, all seine Pläne für die Zukunft ausgelöscht. In einem Moment. Eine Story. Schau die Frau auf der anderen Seite. Die ist in einem Altersheim. Pflegeheim vielmehr. Ihre Kinder besuchen sie. Sie weiss nicht einmal mehr den Namen von ihren Kind. Sie ist dement. Der Tod hat scheinbar ihre Adresse vergessen. Was macht das für Sinn? Im Klartext darf ich so formulieren. Egal, für was du dein Leben investierst, egal, wie leidenschaftlich dass du dich engagierst, in einer Generation, höchstens zwei, werden deine Urenkel nicht einmal mehr deinen Namen wissen. Du bist vergessen. Kohelet speaks. Wenn dir das nicht bewusst bist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast nicht lang genug gelebt oder du hast nicht tief genug gedacht. Eines Tages wird das klar werden. Was dann? Gibst du dann Gas oder steigst du dann aus? Salomo hat die bessere Lösung. Er sagt, schau gut. Schau gut. Wir machen das zum Schluss noch ganz kurz. Drei Punkte, kurz kommentiert. Drei Aspekte. Leute, aus diesem Buch lese ich heraus, dass Glauben dass Gott souverän ist, eine valable Antwort ist, eine brauchbare Antwort ist, die uns hilft im Umgang mit Unbegrifflichem. Leider unten am Text, aber du hast es in deiner Infobox drin. Der Prediger ist kein Zyniker, er ist ein Realist. Und er ist ein Mann vom Glauben. Und er glaubt, dass Gott souverän ist. Dass er weiß, was er macht. Er sieht Gott als Erstes. Von drei kurzen Punkten. Er sieht ihn als souverän. Er sagt, für alles auf dieser Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Das macht der sagt, was läuft. Gott hat bestimmt. Ins Herz, und das ist eine der zentralen Aussagen in dem Buch, ins Herz der Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach Ewigkeit, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und dann kommt die Antwort auf unsere Frage. Der Mensch kann Gottes Werk nie, nie vollständig begreifen. Das geht nicht. Das geht nicht. Werden wir nicht erfassen können. Klare Kanten. Salomo ist überzeugt, Gott hat das letzte Wort. Schau das Statement da. Umwerfen. Wenn es dir gut geht, dann freu dich. Um Gottes Willen freu dich, wenn es dir gut geht. Freu dich über dein Glück. Wenn es dir schlecht geht, Salomo, bedenk, beides kommt von Gott. Und du weißt nie, was die Zukunft dir bringt. 12 Stunden. Zwischen Freude auf Zwilling und einer lebensbedrohlichen Situation. Du weißt nie, was der nächste Moment bringen kann. Glauben, dass Gott souverän ist, hilft uns, mit dieser heiklen Frage umzugehen. Salomo weiss, dass er nur die Oberfläche sieht. Der Einzige, der Durchblick hat, ist der lebendige Gott. Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich auf der Zehenspitze gestanden bin und wie über die Mauer geschaut habe. Und das Gefühl hatte, ich kriege langsam das Bild zusammen. Und ich habe gemeint, das Bild sei farbig und es sei vollständig. Und dann passiert etwas. Und alles zerbricht. Und du merkst, du bist zurückgerührt auf die Souveränität Gottes. Was er in deinem Leben macht. Der Paulus schreibt im Römerbrief, es gibt Leute, die sagen, das ist nur so Koelet, was das so sagt. Nein, Paulus sagt, alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Wir sind versklavt an die Vergänglichkeit. Es ist absolut betrüblich, wenn nur das so würde. Aber ein bisschen später sagt der gleich Paulus, eins aber wissen wir, eins ist sicher, alles. Auch das Sinnlose, das Unverständliche, das Vergängliche. Alles trägt zum Besten denen bei, die zur Familie Gottes gehören und für ihn leben wollen. Sie sind ja, schau den Satz an, ich bin hingerissen von dem. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan. Hat Gott einen Plan? Er hat einen Plan. Akzeptieren wir den? Hoffentlich. Dann geht es uns am allerbesten. In Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Mit dem kann ich leben. Auch wenn es einen Haufen Unerklärbares, Unverständliches, Vergängliches und Sinnloses gibt. In meinem Leben und in deinem Leben. Wir bekennen mit dem Calvin, Gottes Auge ist nicht nur über die Geschichte. Seine Hand, sagt er, ist auf der Geschichte. Auch deine persönliche. Ist das cool? Mit dem kann ich leben, auch wenn es heiss ist. Und ich meine das jetzt nicht physisch heiss, sondern nicht so lustig. Der Prediger glaubt nicht nur, dass Gott souverän ist. Noch ganz schnell ein zweiter Punkt. Vertrauen, dass Gott gut ist. Dass er souverän ist, ist eins. Vertrauen, dass er gut ist. Er ist ein guter Gott. Das erlaubt mir, mit Freude zu leben und zu geniessen. Ganz schnell zwei Verse zu dem, die das bestätigen. Wir haben schon 2 oder 3 gesehen, aber lesen wir mindestens einen noch davon. Im 3. Kapitel, so bin ich zum Schluss gekommen. Er argumentiert und sagt schon ziemlich am Anfang von dem Buch, er sagt, ich bin zum Schluss gekommen im Fall, dass für den Menschen nichts Gescheites gibt, als sich zu freuen auf der Baustelle, auf die Hochzeit, bei der Familie, beim Hobby, im Outback. Geniessen. Geniessen, einfach geniessen es. Geniesse die guten Gaben Gottes. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Pflicht von seinen Arbeit freuen kann, ist das doch ein Geschenk Gottes um Gottes Willen. Wieso freuen wir uns an seinen Geschenken nicht mehr? Lass mich etwas sagen. Sollte das nicht ein bisschen Maulecken, die runterhängt, nach oben bringen? Bewusst sagen, Mann, danke Gott, dass es du gut meinst. Ich darf Freude haben. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich heute Nachmittag meine 2 Glasse schlabbere, mit Ausnahme vom Gewicht, das das zuhängt, ich darf die guten Gaben Gottes geniessen. Manchmal kommt mir das ganz anders vor. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben ist ein riesiger Leerlauf. Darf ich das ehrlich zugeben? Ich arbeite an einer Predigt durch die Woche durch. Dann kommt der Sonntag. Und du kotzest dich aus. In der Vorbereitung und dann kommt der Montag. Und am Montag, Donatus, bist du wieder beim Punkt Null. Null, Zero. Das ist ja nichts, ich sehe ja nichts, was sie aber gebracht hat. Ich fange von Neuem an, habe das Gefühl, was macht das für einen Sinn? Die lieben Schäfli haben die gleichen Probleme wie ich.
denen geht es nicht viel besser, ob ich jetzt 40 oder 50 oder 60 Stunden in die Predigt pumpen kann. So what's the purpose? Was macht das für einen Sinn? Nehmen wir eine Mami. Du gehst posten, du gehst putzen, du gehst kochen, du tischst auf. Die fuden weg und du räumst auf. Und du gehst posten und du gehst putzen. Und hey, was ist das? Endlos laufen. Das hört nicht auf. Und wenn sie über 20 sind, kommen sie heim und das Hotel Mama funktioniert immer noch in der Endlosschlaufe. Was macht das für einen Sinn? Salomo sagt, verachte deinen Job nicht, wenn der dein Leben ausfüllt, dank Gott auf den Knien, dass du Arbeit hast. Dass du nicht in einem Bett ist, in einer Krankenstation. Kommt dir dein Leben je verwirrend vor? Mir schon. Salomo sagt, lass deine Fragewolke deinen Himmel nicht verdüstern. Nicht so ausfüllen, dass die Sachen verdrängt werden, die er dir Tag für Tag schenkt zur Bereicherung von deinem Leben. Pack die guten Sachen mit beiden Händen. Und sagt, danke Gott, es hat irgendwann einmal ein Prediger gesagt, man darf sich freuen. Und der hat das gesagt, nicht weil er ein bisschen durchgeknallt ist, sondern weil es ein Mandat ist. Ein biblisches Mandat ist. Und so sind wir praktisch am Ende. Also wenn dir Wein serviert wird, wenn dir Essen serviert wird und du magst das, kostet es aus. Zelebrier die guten Gaben Gottes. Und dann hast du bemerkt, als Mann sagt Salomo, geniesse den Sex mit der Frau, die dir geschenkt ist. Hast du gewusst, dass das in der Bibel steht? Ist doch noch verrückt. Laden aus, zelebrier das. Es ist nur für eine bestimmte Zeit verfügbar. Also kostet es aus, ist was er sagt. Leute, Statement, ich hoffe, wenn du die ganze Predigt vergisst, dass du das merkst. Im Alten Testament ist es nicht nur eine Schande, das Leben nicht auszukosten. Es ist eine Sünde, sich nicht daran zu freuen. Repeat. Es ist nicht nur eine Schande, wenn du das nicht auskostest, was Gott dir gibt. Es ist eine Sünde, wenn du an diesen guten Gaben verliebt laufst. Was aus der Hand von einem guten Gott kommt, empfangen wir mit Dankbarkeit, mit Freude. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Wir haben festgestellt, Souveränität Gottes hilft mir, Unbegreifliches zu akzeptieren. Güte Gottes gibt uns das Mandat, uns freuen zu dürfen. Und jetzt kommt Balance. Zu wissen, dass Gott nicht nur souverän und gut ist, aber dass er auch gerecht ist, das befähigt uns, verantwortlich zu leben. Das ist das dritte und das letzte. Wir lesen den Vers und schliessen ab mit dem. Kapitel 12, da heisst es, zu guter Letzt, am Ende, lass uns das Wichtigste vor allem hören. Jumping Point, da haben wir es, begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt im Fall für jeden Mensch, sagt er, für jeden Mensch. Weil Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder sei es nicht gut. Auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Das ist die Message, Leute, das ist die Message von diesem Buch. Das Leben ist vergänglich, das Leben ist vergeblich. Wir können uns abmühen, wie wir wollen, wir werden es nicht können ergründen. Aber wir können es ausleben. In der Gegenwart von einem souveränen, von einem guten und von einem gerechten Gott, dem wir uns Rechenschaft ablegen. So, jemand hat es so formuliert. Er hat gesagt, Gott verspricht uns keine Antworten. Aber er gibt sich uns selber. Jemand hat die Frau von Albert Einstein gefragt. ob sie die Relativitätstheorie kapiert hat. Und die gute Frau hat gesagt, nein, die Relativitätstheorie habe ich nicht verstanden. Aber ich verstehe den Professor Einstein. Und das langt. Das langt. Wir müssen das Leben nicht ergründen. Was wir müssen verstehen, Gott ist souverän. Er ist gut. Und er ist gerecht. Mit dem können wir leben. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Jesus, es gibt so viele Sachen, die wir gerne würden verstehen. Es gibt so viele Fragen, auf die wir gerne Antworten hätten. Und sie kommen nicht. Vielleicht kommen sie nie. Was ist das für eine Arroganz, dass wir meinen, dass du im Himmel uns einmal alles wirst erklären? Christlicher Folklore. Du schuldest uns gar nichts. Mir, dir, alles. Unsere Existenz. Unser Leben. Unsere Vergebung. Die Versöhnung mit dir, die Versöhnung miteinander. Jesus, danke, dass es im Alten Testament ein Buch gibt, das so zeitgemäss redet. Es vermittelt den Glauben, mit dem wir vorwärts gehen können, auch wenn wir nichts verstehen und nichts sehen. Greifbar und sichtbar. Das ist Gnade. Wir danken dir dafür. Wir bitten heute Morgen für dich, Dina, dass du weiterhin Genesung schenkst. Wir danken dir für all die, die für sie beten und sich um sie kümmern haben. Briefe geschrieben haben, SMS geschrieben haben. Wir bitten dich für Esther. Bitten, dass du ihr Leben schonst. Bitten dich für Renate, dass du ihr Genesung schenkst. Wir bringen all diejenigen vor dich, die das Leben und die Vergänglichkeit davon und die Last davon persönlich gespürt. Danke für deine Hilfe, danke für den Gottesdienst, für die vielen, die ihn ermöglicht haben. Und wir bitten speziell jetzt für Kids Days, den Countdown, freut uns auf den nächsten Sonntag, freut uns auf Kids Days Woche und bittet für alle Mitarbeitenden und alle Kinder, die da werden beteiligt sein. Gott segne uns. Land dies liebevolle, fürsorgliche Angesicht über jedem Einzelnen von uns leuchten und hilf uns, dich ernst zu nehmen und deinen Wegweisungen zu folgen, dort, wo wir herausgefordert sind. Amen. Dürftest du noch mal sitzen?
Danke vielmals, Harry. Du weißt gar nicht, wie oft, dass ich mir. Ich habe mir so eine Zusammenfassung vom Kohelet gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich von der letzten Serie oder so. Die heisst so: eben, iss und trink und freu dich an dem, was du dir erarbeitet hast und Gott dir schenkt, weil morgen bist du tot. Das ist so meine, das habe ich mir so seit deiner letzten Predigtserie begleitet mich das regelmäßig. Und das muss ich mir ab und zu so sagen, um wieder so ein bisschen die Füße auf den Boden bringen. Also vielen Dank, Harry, für die Predigt. Jetzt läuft ganz, ganz viel bis im August. Und wir sehen uns nächsten Sonntag da zum Kids Day Anfangsgottesdienst oder schon am Samstag zum Aufstellen. Und dann geht es Schritt für Schritt geht's da durch ein riesiges Programm durch. Ich weiß nicht, ob ihr euch dem bewusst seid. Wenn ich unsere Termine anschaue, da rein, das ist also wirklich, da geht es Schlag auf Schlag. Also dann haben wir 2 Wochen Pause, dann ist die Hochzeit von Reinhard und Michael. Und dann ist 2. August wieder da Gottesdienst. Und dann ist schon gleich das Kreis 9 Fest. Also nach der Sommerferie kommt gerade die Hochzeit von der Mirta. Und das Kreis 9 Fest. Also es geht Schlag auf Schlag, das gibt einen heissen Sommer. Schont eure Energie schonen und eure Kräfte sammeln. Ich möchte auch noch gerade beten für die Hochzeiten, die anstehen. Und möchte die Gemeinde noch mal bitten, dazu aufzustehen. Vater, du siehst, der Mimuk und die Mirta, du siehst Reinhard und Michael, dass sie einen grossen Tag vor sich haben, den Hochzeitstag. Du siehst uns als Gemeinde, wie wir da dahinter stehen, im Gebet, in der Vorbereitung, im Mitfiebern, im Unterstützen. Ja, ich bitte dich um dein Segen, gerade für die Hochzeit, für all die Freunde und Verwandten, die an die Hochzeit kommen, dass du sie ja, segnest, dass du sie vorbereitest und dass sie einen wunderbaren Tag erleben im Herzen und, so wie wir es jetzt gelesen haben, essen und trinken und sich an dem freuen, was du schenkst und den Tag geniessen. Ich bitte dich, dass das möglich ist, dass wir alle anderen Sachen können, links und rechts vergessen und die Feste können geniessen. Danke vielmals für deinen Segen für die zwei Brautpaare und bitte dich jetzt für deinen Segen für den Sonntagnachmittag. Begleite uns alle und schenke deinen Segen über uns. Amen.